Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen heute Morgen. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Auch wenn ich auf viele leere Stühle heute Morgen schaue. Aber das ist so in der Vorweihnachtszeit. Einige haben sich abgemeldet, haben gesagt, wir haben schon Gäste im Haus, auch Gäste, die Jesus noch nicht kennen. Sie können nicht einfach weg und so weiter. Ich kenne das von mir ja auch. Also der Dezember, das ist der Monat der Termine. Wenn ich daran denke, wie viele Leute am letzten Sonntag hier waren. Aber das bleibt ja auch nicht so. Es werden auch die anderen wieder zu uns stoßen. Viele denken an uns. Ich habe einen Brief bekommen von Geschwister Pigos. Einige andere aus der Gemeinde haben ihn auch bekommen, wie er mir geschrieben hat. Aber er schrieb dann nach seinem Monatsbericht oder seinem Jahresbericht ausdrücklich nochmal drunter: Grüß ganz herzlich die Gemeinde in Lübeck, bei der wir immer wieder gerne zu Gast sind, und wünsche Ihnen frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr auch von uns. Es ist schon erstaunlich, was so für Post ankommt, ne? Auch Post, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Der evangelische Kirchenkreis Ratzeburg-Lübeck schreibt mir einen persönlichen Weihnachtsgruß. Ich habe keinen Schimmer, woher die mich kennen. Und grüßt die auch unsere Gemeinde ganz herzlich. Also der ökumenische Kreis dort wünscht uns auch frohe Weihnachten und Gottes Segen, ein gutes neues Jahr. Was sie uns noch geschrieben haben, sage ich euch jetzt nicht, auch aus Zeitgründen. Aber so ist das. Bruder Rudloff hat uns geschrieben, der vor gar nicht langer Zeit hier war, bedankt sich nochmal für die freundliche Aufnahme bei uns und für die gute Atmosphäre, die wir miteinander hatten. Auch Sie wünschen uns, er und seine Frau, ganz herzlich frohe Weihnachten. Ich war bei Geschwister Beek, ich war bei Geschwister Becker. Sie alle sind in ihrem Herzen bei uns. Auch Sie wünschen uns eine gesegnete Adventszeit. Geschwister Becker werden am Heiligabend, so wie Sie mir gesagt haben, vollständig, auch inklusive Roland, bei uns sein. Da freuen wir uns ganz besonders drüber, weil er ja doch erhebliche Schwierigkeiten hat, gesundheitlich die Gottesdienste noch zu besuchen. Wir freuen uns einfach, dass viele auch mit uns verbunden sind, dass wir bekannt sind, dass viele an uns denken. Das ist auch eine wichtige Angelegenheit, dass man uns nicht einfach so ignoriert wie da hinten in der Sackgasse, ne? Nee, wir hatten ja letzte Woche auch von Bruder Schott diese schöne Andacht. Wer da war, erinnert sich vielleicht noch, er sprach über den Esel und das weiße Pferd. Und der Esel, der tut es mir ja immer wieder an. Ne? Also ich liebe Esel. Ich mag gerne, wie sie aussehen, selbst wenn ich manchmal in den Spiegel gucke und dann herzhaft über meine eigene Eselei lachen kann. Das kommt auch vor. Aber die Frage ist doch wirklich, was hat sich wohl der Esel gedacht, als er plötzlich im Stall die vielen Fremden sah, was die da wohl wollten. Und ich kann mir vorstellen, der Esel hat sich ziemlich geärgert. Was der sich wohl gedacht hat, eine nächtliche Ruhestörung, das kann ja schon mal nicht angehen. Ne? Und dann hält dieses Kind auch noch meine Krippe besetzt, meine Futterkrippe. Also der Spaß hört ja wirklich auf, wenn jemand an mein Futter geht. Also das geht ja wirklich nicht mehr. Ne? Aber der wusste ja gar nicht, wer dieses Kind war. Niemand hat ihm vorher Bescheid gesagt. Und das ändert seine Sicht, dass er hinterher ganz dankbar und begeistert ist, dass er in seinem Futtertrog dieses Kind beherbergen darf. Der Stall soll ruhig voll werden. Das Kind ist es wert. So ist es auch mit unserem Stall hier. Ne? Der soll ruhig voll werden, um des Kindes willen, das erfreulicherweise nicht immer Kind geblieben ist, sondern erwachsen geworden ist und den Weg, den sein Vater ihm vorgezeichnet hat, vollständig und komplett für uns gegangen ist. Es gibt aber auch einen Ärger. Ärger über Jesus, weil der Esel nicht weiß, wer das ist. Man kann sich ja über Jesus ärgern, wenn man nicht weiß, wer das ist, weil mich keiner informiert hat. In der Bibelstunde haben wir das gerade gelernt, im Johannesevangelium, im 4. Kapitel. Wie können die Menschen etwas von Jesus wissen, wenn wir es ihnen nicht sagen? das Wort Gottes muss verkündigt werden. Sonst wissen die Menschen nichts davon. Und wer nichts weiß, kann sich auch nicht entscheiden. Es gibt aber auch einen Ärger über Jesus, gerade weil man weiß, wer er ist. Oder man zumindest denkt, wer er ist. Also wir gleichen ja manchmal auch so einem Esel. Also ich nehme das jedenfalls für mich schon mal in Anspruch. Weil ich kann ja auch gelegentlich mal sehr menschlich reagieren. Und dann muss ich wieder Buße tun und dann gucke ich in den Spiegel und dann lache ich mich an und sage, was für eine Eselei. Ärger über Jesus, nicht weil man keine Ahnung hat wie der Esel, sondern gerade weil man Ahnung hat. Denn das ist ja die Frage, was ist es eigentlich mit diesem Kind? Wer ist der, der da kommt? Wer ist der, nach dem wir jetzt in der Adventszeit Ausschau halten? Wer ist der, dessen Kommen wir Weihnachten gemeinsam feiern? Ich habe auch dieses Jahr mal wieder im Fernsehen gesehen, wie die Reporter auf den Weihnachtsmärkten unterwegs waren und die Leute nach Weihnachten gefragt haben. Man kann es teilweise gar nicht erzählen, was da für Antworten gekommen sind. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren hat mal einer gesagt, die Kirche mischt sich überall ein und jetzt mischen die sich auch noch in Weihnachten ein. Ja, so ist das, wenn man nicht weiß. Das ist ja die Frage, worum geht es eigentlich? Der Esel wusste das nicht und er ärgert sich. Man kann aber auch wissen, wer Jesus ist, habe ich ja gesagt, und sich ärgern. Und damit beschäftigt sich die heutige Predigt. Wer ist eigentlich der, da kommt? Wer ist es, dessen Kommen wir an Weihnachten feiern? Und kann das sein, dass dieser Jesus, den ich sogar schon kenne, dass der mich irgendwie aus der Bahn wirft und ich mich deshalb ärgere wie dieser Esel? Lass uns hören auf Gottes Wort aus Matthäus 11 in den Versen 2 bis 6. Da haben wir es ja schon. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ach ja, man weiß auch in Gottes Wort, dass man sich ärgern kann. Ihr Lieben, Johannes der Täufer weiß nicht weiter. Dieser Johannes hatte den Mut, in aller Öffentlichkeit König Herodes anzugreifen, ihn an den Pranger zu stellen. Denn dieser König Herodes hatte seinem Bruder Philippus die Frau ausgespannt und Johannes der Täufer hat daraufhin in aller Öffentlichkeit geäußert, dass dieses Verhalten des Königs blanker Ehebruch ist und nicht dem entspricht, was der Gott Israels für das Leben will. Und daraufhin ließ Herodes ihn ins Gefängnis werfen, in der Absicht, ihn zu töten. Nur weil Herodes spürt, der ist sehr beliebt, hat er die Todesstrafe noch nicht vollstreckt. Und so sitzt Johannes der Täufer also im Gefängnis, den möglichen Tod vor Augen. Eine enge, eine lebensbedrohliche Situation. Aber nicht nur das macht ihm Not, sondern womit er überhaupt nicht klarkommt, ist das, was er da im Gefängnis so an Gerüchten über Jesus und von Jesus hört. Er gerät in Schwärmen, er ist irritiert und vielleicht ärgert er sich auch schon. Und so schickt er seine Freunde, seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du es, der da kommen soll? Im Klartext, bist du der lang ersehnte Messias? Bist du der Christus oder bist du es gar nicht? Und wir müssen erneut auf jemand anderen warten? Das war ja keine Frage von Neugier. So wie der Esel neugierig wissen will, wer da gekommen ist. Auch keine Frage, die Johannes stellt, weil er Lust hat am Philosophieren. Johannes fürchtet um sein Leben, seine eigene Existenz steht auf dem Spiel. Denn was war seine Geschichte? Johannes der Täufer, er hatte Gottes Ruf gehört, er hatte Gottes Auftrag angenommen, er hat am Jordan im Namen Gottes gepredigt, zur Umkehr gerufen, Menschen getauft in der Gewissheit und Erwartung, nach mir wird jemand kommen, dem ich gerne Sklave sein möchte. Nach mir wird Gott selber erscheinen in dem Messias und wird Schluss machen mit dieser unmöglichen Welt. Gott wird kommen und Gericht halten, er wird abrechnen mit aller Ungerechtigkeit. Der Messias wird wie ein König herrschen, diese Welt umflügen und nach diesem Weltgericht sein Reich aufrichten. Das war die Vorstellung von Johannes dem Täufer und den Juden. Die Axt ist an den Bäumen bereits an die Wurzeln angelegt und wenn der Messias kommt, dann werden die Bäume gefällt. Darum kehrt um. So war zusammengerafft seine Verkündigung und seine Erwartung. Und nun sitzt er da im Gefängnis und hört was ganz anderes. Die Katastrophe, von der Johannes der Täufer selber gesprochen hat, tritt jetzt jedenfalls nicht ein. Bis heute ist sie nicht eingetreten. Die Pharisäer verführen immer noch das Volk. König Herodes kann immer noch ungestört weiterregieren. Und er selbst, Johannes der Täufer, er sitzt immer noch im Knast. Er hört, dass Jesus einige Menschen um sich sammelt, einige wenige, deren Leben er allerdings umgestaltet. Johannes hört, dass er hier und da Menschen gesund macht, einigen wenigen hilft, aber nicht zu sehen davon, dass Feuer vom Himmel fällt, kein Wort von Massenbekehrungen. Und das Volk reagiert sehr zwiegespalten. Einige jubeln ihm zu, andere lehnen ihm ab. Unsere Situation von heute. Man hört sogar schon Leute davon reden, dass sie ihn gerne umbringen wollen. Und ich, Johannes, denkt er sich, sitze zu allem Überfluss noch hier im Gefängnis. Ich habe keine Freiheit und es gibt keinen politischen Neuanfang. Johannes erlebt in seiner Situation tiefe Zweifel, weil im Grunde genommen sein Lebenswerk auf dem Spiel steht. Hat er den Falschen verkündigt? Hat er selbst auf den Falschen gesetzt? Sein Vertrauen auf den Falschen gesetzt? Auf die Idee kann man kommen, wenn man in Gefangenschaft ist und machtlos ist und nichts mehr ausrichten kann. Etliche haben mir das erzählt, die in irgendwelche Nöte gekommen sind und gesagt haben, warum ich? Oder dieser Gott der Liebe, kennt er mich nicht? Warum macht er das? Es gibt die komischen Sachen, warum Menschen an Gott zweifeln und ihn sogar verlassen, ihn versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Ich habe gelesen von einem Pastor, der wollte eigentlich nur ein Bild an die Wand hängen. Und bevor ein Bild an der Wand hängen bleibt, muss man ja erstmal wenigstens einen Nagel in die Wand hauen. Sonst bleibt das Bild nicht hängen. Und da der Pastor kein Handwerker war und mit dem Hammer und Nagel nicht umgehen konnte, traf er eben nicht den Nagel, sondern seinen Daumen. Und das tat ziemlich weh. Worauf der Pastor sagte, wenn es einen liebenden Gott gäbe, dann hätte er mir diese Schmerzen nicht zugefügt und hat sein Amt aufgegeben. Das muss man sich mal vorstellen. Also man kann ja schnell auf die Idee kommen, habe ich vielleicht auf den Falschen gesetzt. Wenn wir mit Menschen reden, die offen nachdenken, wenn sie manchmal ihr Christsein erleben, dann tauchen auch solche Fragen auf. Was nehmen wir denn wahr nach 2000 Jahren Christentum? Hat sich in dieser Welt so richtig grundlegend was geändert? Wo ist etwas zu sehen von Gottes Kraft, von seiner Herrschaft? Wenn wir so in diese Welt gucken, dann haben wir eher den Eindruck, es wird immer schlimmer. Und dann fangen manche an zu fragen, ja, wo ist denn dieser Gott? Wenn wir in die vielen Kirchen und Gemeinden dieser Welt hineingucken, gut, man sieht hier und da Aufbrüche, aber so ein strahlender Siegeszug, sieht der nicht ganz anders aus? Vielleicht hat beim Zuhören mancher schon gedacht, dass sie diese Fragen des Johannes des Täufers auch ganz persönlich kennen. Dass es Zeiten gibt, in denen man sich selber fragt, bist du es wirklich, Jesus? Bist du dieser Christus? Bricht mit dir wirklich die Herrschaft Gottes an? Warum geschieht dann dieses oder jenes mir oder anderen, die mir wichtig sind? Da kommt man an die Stelle, wo man sich beworben hatte, von der man meinte, sie sei für mich wie gemalt, diese neue Arbeitsstelle. Auch die Vorgespräche waren gut und dann bekommt man diesen Arbeitsplatz doch nicht. Es kommt eine Absage. Oder jemand hat eine Krankheit erfasst, die schreitet fort trotz guter Ärzte. Trotz Gebet ändert sich nichts. Wo ist die Herrschaft Gottes? Kommt automatisch bei vielen die Frage. Jesus, bist du wirklich der Christus oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du nur so eine Art Zwischenspiel, so eine Art Intermezzo? Wichtig zwar, aber nicht der Christus, der Heiland, der Retter. Was macht Johannes mit diesen Fragen? Er vertraut sie seinen Freunden an. Er bleibt also nicht allein in seiner Not. Es ist so wichtig, liebe Geschwister, dass wir mit den Fragen, die uns manchmal umtreiben, nicht alleine bleiben. Ich erlebe das immer wieder. Wenn Menschen wirklich Gebet brauchen, dann sagen sie nichts. Das erfährt man manchmal nur so zufällig nebenan, nebendran. Obwohl das eigentlich das Wichtigste ist, dass wir füreinander beten, dass wir füreinander eintreten im Gebet. Und dann sagen die einfach nichts, leiden so still vor sich hin. Ich habe das ja hier und da auch schon mal erwähnt, dass ich einen guten Freund habe, bei dem ich so dreimal oder viermal im Jahr sehe, wo ein Aspekt des Tages ist, dass wir einander mitteilen, welche Fragen, welche Nöte und welche Sorgen da sind. Bleibt nicht alleine. Gemeinde ist der Ort, wo Brüder und Schwestern da sind, bei denen ich meine Fragen loswerden darf, im kleinen Kreis oder im vertrauten Umfeld. Ob es im Hauskreis ist oder im Wohnzimmer, wo jemand ist, der für uns betet, der uns zuhört, der uns an Stellen, die uns wichtig sind, die uns Not machen, dass wir da nicht alleine sind. Johannes der Täufer bleibt nicht allein, sondern er vertraut sich mit seinen Fragen, seinem Freund an und wendet sich damit an Jesus selbst. Also Johannes macht mit seinen Freunden keine Diskussionsrunde auf, wie wir das gerne machen. Kein Quartett, wo Philosophie betrieben wird, wie wir das im Fernsehen sehen können. Johannes grübelt auch nicht alleine weiter. Er setzt auch keine Anklage gegen Unbekannt, sondern er wendet sich dann mit seinen Fragen an Jesus selbst. Man könnte auch sagen, Johannes wirft sich mit seinen Zweifeln Jesus entgegen. Er wirft sich mit seinen Zweifeln ihm entgegen, wie auch Jesus selbst sich später mit seinen Zweifeln Gott entgegenwirft. Ja, jetzt kommt ja eine tolle Nachricht. Jesus hatte Zweifel. Aber habt ihr es gelesen? Als er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch an dieser Stelle dürfen wir Jesus ähnlicher werden, wenn sich das auch komisch anhört. Aber wir bleiben nicht alleine damit. Wir suchen uns Rat, wir suchen uns Hilfe. Johannes wirft sich mit seinen Zweifeln, mit seinen Fragen in die Arme Jesu. Und er sagt, bist du es, der da kommt? Mir kommen große Zweifel. Bist du das? Bist du der Christus? Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Die Antwort, die Jesus gibt, ist merkwürdig. Er sagt nicht, ja, ich bin's. Er sagt auch nicht, ich bin's nicht. Es ist ja auch die Frage, ob es Johannes dem Täufer geholfen hätte, wenn Jesus einfach gesagt hätte, ja, ich bin's. Dann hätte er vielleicht gesagt, das kann ja jeder sagen. Davon sehe ich ja nichts. Jesus gibt eine Antwort, die etwas zeigt und trotzdem irgendetwas auch verhüllt. Er verweist auf das, was geschieht. Er sagt interessanterweise nicht, was er tut, sondern er sagt, was geschieht. Er sagt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube werden hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündigt. Was sagt er denn da den Juden? Er sagt ihnen das, was sie eigentlich schon wissen sollten. Denn sie kennen ja ihre Schriften aus dem Alten Bund. Und was Jesus ihnen sagt, das finden wir wieder in Jesaja 35 und in Jesaja 61. Jesus zitiert es fast wörtlich. Zwei Texte, die im Judentum schon immer verstanden wurden als Hinweistexte auf den Messias, auf den Christus, der da kommt. Jesaja 35 und Jesaja 61. Und die Freunde von Johannes dem Täufer sollen das dem Johannes im Gefängnis mitteilen. Das ist zu hören, das ist zu sehen, wie es schon geschrieben steht. Was wird da deutlich? Ja, dieser Jesus ist der Christus, der im Alten Testament als Messias vorausgesagt wurde. Und doch ist er ganz anders, dieser Messias, als Johannes der Täufer sich das gedacht hat. Und vielleicht auch, wie wir uns das gedacht haben. Jesus ist der Christus. Gott nimmt sich durch diesen Jesus, durch diesen Christus den Menschen an, die vom Schicksal gepeinigt sind. Wir haben eben auch etwas davon gehört. Gott erbarmt sich in Jesus ihrer Not. Es geschieht zunächst keine Weltrevolution durch das Kommen Jesu, so wie es Johannes der Täufer sich gedacht hat. Er krempelt die Welt nicht total um, aber er ist mitten in dieser notvollen Welt als Retter, als Tröster und als Heiland. Und das ist mit der tiefste Grund, weshalb Jesus eben in einem Stall, man könnte es etwas respektlos sagen, in einem dreckigen Loch zur Welt kommt. Er wird eben nicht im Königspalast geboren, in einem goldenen Bettchen, sondern in diesem Elend, in dieser Welt, direkt bei den Menschen, die damals nichts galten. Die Hirten, die da kamen, die gehörten zur niedrigsten Klasse im Volk. Die Hirten waren der Abschaum der Gesellschaft. Und genau da wird Jesus Mensch. Gott kommt in Jesus, in diese Welt hinein, um dem zerstörten und verstörten Leben zu helfen und sich all derer zu erbarmen, denen das Leben zwischen den Fingern zerrinnt. Dahin kommt Jesus. Er bricht die Mechanismen dieser Welt auf. Was sind denn die Mechanismen dieser Welt? Sie lauten, nach Krankheit folgt Tod, nach Tod folgt Verwesung und nach Schuld folgt Sühne. Jesus bricht das auf. Er sagt, nee, so nicht. Die Krankenheilung, die hier die Jünger des Johannes sehen und hören, sind ganz große Hinweise und Zeichen. Diese Mächte des Verderbens haben eben nicht das letzte Wort. Bei Jesu zweiten Kommen, was ja im Advent immer mitschwingt, am Ende der Zeiten wird diese Not überwunden sein und sie wird verschwinden, ein für alle Mal. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und am Ende steht auch nicht die Verwesung, sondern das ewige Leben in Gottes unmittelbarer Nähe und Gemeinschaft. Und auch die Sünde kann den Menschen nicht fertig machen. Die Menschen müssen keine Sühne leisten, sondern so sagt Jesus, ich mache die Sünde fertig. Ich leiste Erlösung und Vergebung ist möglich. Das ist die gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht für jeden Einzelnen von uns und für jeden Einzelnen, der da draußen ist und das noch nie gehört hat. Und das ist unser Auftrag. Genau das dürfen wir den Menschen sagen, ihnen einfach erzählen, wie wir das ganz persönlich erlebt haben. Damit die Menschen neugierig werden. Das heißt doch, dieser Jesus, nach dem Johannes der Täufer fragt, der ist nicht zunächst der große Weltrevolutionär, sondern der kommt, um Hilfe und Erbarmen zu bringen gegenüber allem, was das Leben zerstören will. Und die Krönung dieser Hilfe ist, dass diese gute Nachricht, das Evangelium, den Armen gepredigt wird. Die Freudenbotschaft für alle, die wahrnehmen, ich stehe mit Gott mit leeren Händen da. Eine Freudenbotschaft gerade für die, die unter den Pharisäern der damaligen Zeit und den Pharisäern der heutigen Zeit leiden, die sagen, tue dies und mach das, halte dich hiervon fern, achte darauf, dann könnte es eventuell sein, dass du von Gott angenommen wirst. Was für eine falsche Auffassung. Jesus bringt eine andere, eine gute Nachricht. Er sagt, in mir, in Jesus, in mir ist Gott da. In mir steht Gott zu euch, er ist für euch, in mir, in meinem Dasein, sagt Gott zu dir und zu dir. Ja, angenommen. Angenommen, du bist angenommen. Aber wir müssen auch annehmen. Das ist der entscheidende Punkt. Jesus macht uns ein Angebot, das uns kein Mensch in dieser Welt machen kann. Und wir haben zwei Möglichkeiten, wenn uns jemand was schenken will. Wir können es annehmen und dann freut sich derjenige, der mich beschenken will. Wir können es aber auch ablehnen und dann riskieren wir den, der uns beschenken will. Wir haben die Wahl. Ja, so schickt jetzt Jesus die Freunde von Johannes, dem Täufer, zurück mit einem Schlusssatz, der uns nochmal aufhorchen lässt. Er sagt am Ende, bevor er die Freunde wegschickt, selig ist, man könnte auch sagen, herzlichen Glückwunsch denen, wer sich nicht an mir ärgert. Das ist nicht Jesu Sorge, dass wir ihn ärgern. Das ist ja manchmal unsere Sorge. Es ist ja oft unsere Not, dass wir denken, ich mache Jesus zu viel Kummer und deshalb will er mit mir nichts zu tun haben. Nein, das ist überhaupt nicht Jesu Sorge, ganz im Gegenteil. Er hat überhaupt kein Problem mit dir oder mit mir. Am Ende des 11. Kapitels heißt es, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Gerade mit euren quälenden Fragen. Diese Sorge hat Jesus überhaupt nicht. Seine Sorge ist eine andere, wenn wir von Sorge reden dürfen. Nämlich, dass wir uns an ihm ärgern können, dass wir an ihm Anstoß nehmen. Warum sollen wir uns ärgern? Warum sollten wir wie ein Esel reagieren? Warum sollten wir an ihm Anstoß nehmen? Anstoß nehmen an seiner Niedrigkeit, dass er offenbar nicht mit einem Fingerschnipsen alles verändert, dass es in der Welt immer noch ungerecht zugeht, dass Leute immer noch leiden, dass das Leben hier und da und dort immer noch mühselig und elendig ist, dass Leute immer noch sterben. Selig ist, wer sich an Jesus ärgert. Und manch einer ärgert sich ja auch an uns. Ich erinnere mich noch daran, dass ich in einer Gemeinde eingeladen war, einen Seelsorgevortrag zu halten. Dann kam einer rein, der etwas höher stand, guckte mich kurz an und sagte, ich gehe wieder. Und dann fragten ihn die Geschwister hinten an der Tür, wieso wollen sie wieder gehen? Und dann sagt er, ja, der hat ja noch nicht mal einen Seidenanzug an, was will der mir denn sagen? Dann haben sie ihn aber doch überzeugt, dass er sitzen bleibt. Und am Ende meines Vortrags kam er vor und hat sich bei mir entschuldigt, obwohl ich gar nicht wusste, was hinten vor sich geht. Man kann sich auch über uns ärgern. Wenn man auf das Äußerliche guckt, ich besitze keinen Seidenanzug. Ich habe auch noch kein Verlangen danach gehabt. Brauche ich nicht. Ich brauche einen Anzug, der was aushält. Aber Anstoß nehmen an seiner Niedrigkeit, das ist das, worüber Jesus sich Sorgen macht. Das ist nicht, was er will. Er will, dass wir die Liebe, die er uns entgegenbringt, erkennen und dass wir bereit sind, diese Liebe anzunehmen und sie ihm dankbar zurückzugeben. Selig ist, wer sieht und hört, was dieser Jesus im Verborgenen hier und da und auch sichtbar handelt, dass er in seiner Barmherzigkeit mitten im Stall, mittendrin im dreckigen Loch, mittendrin in der Tiefe lebt für uns, für jeden Einzelnen von uns, um unsere Not zu überwinden, um unsere Schuld zu tragen, bis in den Tod und darüber hinaus bis in die Herrlichkeit. Und das, wie man es in der Kirchengeschichte so sehen kann, dies an ganz vielen kleinen und großen Stellen, wie das aufleuchtet. 2, 3 Beispiele zum Schluss, worüber wir vielleicht auch verwundert sind. Zum Beispiel das Rote Kreuz. Kennt ihr alle. Entstanden, weil Christen gesagt haben, wir müssen doch dahin, wo die Menschen in Not sind. Gerade wo das Leben eine Pein ist, da müssen doch Christen sein, die helfen. Und so ist das Rote Kreuz entstanden. Oder die Bahnhofsmission. Oder die Diakonie. Das müssen wir doch umsetzen, was Jesus selber gelebt hat. Da zu sein, wo die Menschen in Not sind, da zu tragen und zu trösten und zu helfen und zu heilen. Was wäre, wenn alle diese Dinge nicht da wären? Jesus kümmert sich um die Menschen, die gepeinigt werden vom Leben. Er ist mittendrin in der Not und erträgt und hält und leidet in seiner Barmherzigkeit und er richtet auf. Das sehen wir auch, wenn wir Menschen begleiten in schwierigen Lebensphasen, wie der Trost Gottes, der Segen Gottes spürbar wird. Das war in den letzten Tagen zu erleben, wo ich einige Familien auch von uns hier seelsorgerlich begleite, wo das aufleuchtet, wo in Schmerzen und Krankheit in ganz schwierigen Phasen auf einmal aufleuchtet. Gerade hier ist Gott da in Jesus Christus als dieser Heiland, als dieser barmherzige Gott, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Ich habe mich so gefreut bei meinen Besuchen, bei Beeks und auch bei Beckers, dass da schon Besuche im Haus waren. Und dass wir sie mit einbeziehen konnten in die Andacht, die wir miteinander gehalten haben und auch in das Abendmahl, das wir zusammen gefeiert haben. Das fand ich fantastisch. Da kommst du irgendwo hin und das sind da Leute, die du gar nicht kennst und dann kommst du mit ihnen ins Gespräch und dann hört man auf einmal raus, ach, die kennen Jesus auch. Wunderbar. Hinsetzen, mitmachen. Ja, Jesus, gerade da ist Gott da in Jesus Christus als dieser Heiland, dieser barmherzige Gott. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Also nicht ärgern wie der Esel, der gar nicht wusste, worum es hier geht. Nicht ärgern, weil unsere Erwartung vielleicht eine ganz andere ist, als das, was wir denken. Alles müsste bombastisch sein und herrlich und natürlich sofort, von jetzt auf dann. Nicht ärgern, stattdessen auch die Fragen, die da sind und auch bleiben, untereinander besprechen mit den Geschwistern und den Freunden, nicht alleine bleiben. Sich mit diesen Fragen in die Arme Jesu werfen, der uns gerne auffängt, der eben deshalb gekommen ist, damit wir in den Hochzeiten, aber auch in den Tiefzeiten jemanden kennen und wissen, der für uns ist und der sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich bin dieser Heiland, dieser Christus, auch wenn noch nicht überall etwas zu sehen ist von der Herrschaft Gottes. Selig ist, wer sich an mir ärgert, nicht ist nicht, wer sich an mir ärgert, Entschuldigung, sondern sich in die offenen Arme des Heilands flüchtet. Darum zum Schluss einige Sätze von Armin Jure, ein kurzes Gedicht, der mal schrieb, worauf warten wir, Jahr um Jahr, Tag für Tag, heute und jetzt, oder warten wir auf nichts? Kennen wir den, der kommen wird, oder den, der wiederkommt, oder den, der immer da war, oder wartet er auf uns? Darum nochmal, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Amen.